Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Heute mit Andrea Gerg
und Christian Rapansel. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo.
Und mit einer ganz besonderen Ausgabe unseres Sachbuchmagazins, nämlich mit den Nominierten für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Und zwar in der Kategorie Sachbuch und Essayistik.
Wir haben mit allen 5 Nominierten gesprochen gestern Abend. Da haben sie sich nämlich der Öffentlichkeit präsentiert im Literarischen Kolloquium Berlin.
Wir haben ein besonderes Programm und die große Frage, die über dem Abend steht, ist, wer hat das beste Sachbuch des Jahres geschrieben und wer erhält den Buchpreis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch und Essayistik. Bis Donnerstag bleibt es noch spannend.
Ja, wir können das heute noch gar nicht genau verraten, aber wir wissen zumindest schon mal, wer in die engere Auswahl gekommen ist, für wen die Jury sich schon mal so ein bisschen vorentschieden hat, wer denn eigentlich preisverdächtig ist.
Ja, genau, das sind 5 Bücher, 5 Autorinnen und Autoren hat die Jury nominiert und auf die Shortlist gestellt. Und wir freuen uns, dass die Leipziger Buchmesse diese Nominierten eingeladen hat, heute hier ins LCB, ins Literarische Kolloquium Berlin. Und alle 5 Nominierten sind auch da und das ist toll. Und wir stellen sie mal ganz kurz vor.
Ja, das ist zum einen Bettina Hitzer mit ihrem Buch Krebsfühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts.
Dann Julia Voss mit ihrer Biografie über Hilma af Klint, die Menschheit in Erstaunen versetzen, heißt dieses Buch.
Und Michael Martens mit seinem Buch Im Brand der Welten, Ivo Andritsch, ein europäisches Leben.
Außerdem Jan Wenzel zusammen mit Anne König, Andreas Rost und anderen Herausgebern. Und das Buch heißt Das Jahr 1990 freilegen.
Und dann noch der Soziologe Armin Nassei mit seinem Buch Mustertheorie der digitalen Gesellschaft.
Alle 5 Nominierten sind also hier. Wir freuen uns darüber und sind gespannt auf spannende Gespräche und sagen auch Ihnen hier im Publikum herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön. Ja, los geht es mit Armin Nassei, Soziologe, habe ich gerade schon gesagt, Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, nominiert eben für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse und zwar mit seinem Sachbuch Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Das ist aber eigentlich keine Selbstverständlichkeit. Die Buchmesse ist abgesagt, die Buchverleihung, die findet zwar statt, aber so richtig weiß man nicht, was eigentlich zurzeit überhaupt stattfindet. Und das liegt daran, dass sich alle ganz furchtbar Sorgen machen vor einem Coronavirus. Ja, und ob man dann so eine Veranstaltung eigentlich macht, da kann man verschiedene Sachen machen. Man kann gucken, ob denn wohl die Nichte des Hausmeisters in Italien war. Oder man kann gucken, wer denn vielleicht von den Anwesenden in den letzten 2 Wochen Grippesymptome gegoogelt hat. Ja, das ist schon ein klarer Hinweis. Oder vielleicht, welche Apotheken in der Nachbarschaft kein Desinfektionsmittel mehr haben. Auch das ist ein Hinweis. Alle sagt gerade schon
genau,
jemand
das
im
wissen
Publikum.
Wir, welche keine haben.
Ja, das ist dann vielleicht dann doch kein gut, so ganz so guter Hinweis. Aber das sind alles Methoden, mit denen man eingrenzen könnte. Wie gefährlich ist es hier? Das sind Methoden, die funktionieren ganz wunderbar, seitdem wir eben gucken können, wer googelt denn, seitdem wir alle Smartphones benutzen und dergleichen. Sie behaupten aber in dem Buch, nee, das sind Methoden, die sind überhaupt nicht erst, seitdem wir ein Smartphone haben, sondern die stammen aus dem 19. Jahrhundert.
Naja, fast alles stammt aus dem 19. Jahrhundert. Insofern liegt man da eigentlich ja fast immer richtig. Aber also ernsthaft gesagt, das ist eigentlich ein schönes Beispiel genau dafür, was mich interessiert. Nämlich, dass wir etwa diese Coronavirus-Geschichte ja natürlich also an den Symptomatiken konkret angucken. Also man könnte sagen, ich habe heute auch schon mal gehustet. Ist das ein Hinweis auf irgendwas? Natürlich ist es kein Hinweis auf irgendwas. Aber die spannende Frage ist, wie dämmt man eigentlich diesen Coronavirus ein? Und was man sich dann anguckt, ist eigentlich nichts anderes als Bewegungsmuster, als Verhaltensmuster, als Erfahrungen, die man früher mal hatte, die meistens in statistischer Form vorliegen, wie sich und wann sich bei bestimmten Infektionsraten und ganz bestimmten Formen von Inkubationszeiten eigentlich solche Dinge ausbreiten. Und das ist in der Tat eine Denkungsart, die in der Selbstbeschreibung von Gesellschaften, naja, also 19. Jahrhundert ist immer leicht gesagt, man würde sagen, wenn es eigentlich sowas wie ein modernes Institutionenarrangement mit Nationalstaaten, Verwaltungen, Hygieneverwaltung, Stadtentwicklungsfragen, Wissenschaft, die natürlich Daten verarbeitet und Ähnliches gibt. Und genau nach diesen Mustern gucken wir uns jetzt tatsächlich an, wie sich das verbreitet und wie wir uns verhalten.
Ich verstehe das also richtig. Die Datenverarbeitung ist nicht etwa mit dem Computer erfunden worden, sondern der Computer musste dann eigentlich erfunden werden, weil die schon damals mit der Datenverarbeitung angefangen haben?
Ja, es musste gar nichts, sondern spannend ist eigentlich, also interessanterweise ist der Computer auch nicht für das erfunden worden, was wir heute damit machen. Meine soziologische These besteht eigentlich nur darin zu sagen, dass wenn eine Technik in einer Gesellschaft auftaucht, dann muss man, das wäre die soziologische Fragestellung, sich fragen, warum eine bestimmte Disposition da ist, die dieser Technik zum Erfolg verhilft. Und also diese Intuition besteht eigentlich darin, dass eine Technik ein Problem lösen muss, sonst würde diese Technik tatsächlich nicht persistieren, also nicht sozusagen sich in der Gesellschaft festsetzen. Deshalb frage ich tatsächlich danach, was denn eigentlich vor der Digitaltechnik da war, damit man mit Digitaltechnik überhaupt etwas in dieser Gesellschaft machen kann.
Und
das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Also indem man etwa gesellschaftliche Selbstbeschreibungen darauf hin macht, dass man Daten verwendet, in denen man Muster findet und dort Unsichtbares wahrnehmen kann, und zwar unsichtbare Regelmäßigkeiten. Ich behaupte ja noch was viel Schlimmeres, nämlich dass das eigentlich eine soziologische oder sozialwissenschaftliche Denkungsart ist. Das ist im Prinzip der Blick, den wir Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler auf die Gesellschaft haben. Herabhandelt interessiert uns überhaupt nicht, sondern was für ein Typus das eigentlich ist, warum sich jemand mit ihrer Milieulage, mit ihrem Bildungsstand, mit ihrem Geschlecht, mit ihren Erfahrungen und so weiter eigentlich so verhält und nicht anders. Und das Schlimme, Demütigende ist ja, dass wir uns vergleichsweise musterhaft und erwartbar tatsächlich verhalten. Ja, viel erwartbarer als unsere Beschreibungen unserer selbst.
Da habe ich ja ein paar Mal, als ich Ihr Buch gelesen habe, an Monty Python denken müssen. Das Leben des Brian. Kennen Sie diese Szene, wo Brian oben auf dem Balkon steht, unten sind seine ganzen, die ganze Gefolgschaft, die Follower. Er sagt runter, ihr seid alle Individuen und einer antwortet, ich nicht. Das ist ein schöner Scherz, aber genau das passiert uns. Die Algorithmen erzählen uns alles total personalisiert, du bist total individuell, und wenn wir ehrlich sind,
auch das kennen wir ja eigentlich aus anderen Zusammenhängen. Ja, also das ganze Marketing funktioniert eigentlich so. Kaufen Sie diese Hose, sie unterstützt Ihre Individualität. Wir haben sie 100.000-fach verkauft. Das ist ja sozusagen etwas, was und Ihr Jackett übrigens auch, das sieht ganz gut aus. Also das Spannende ist daran ja, dass wir tatsächlich, also und sehr ernsthaft gesagt, wenn wir uns Gesellschaften beobachten im Hinblick auf Planung von allem Möglichen, ob das medizinische Fragen sind, ob das Marketingfragen sind, ob das Strafverfolgung ist, ob das wissenschaftliche Forschung ist, ob das politische Planung ist, ob das Stadtplanung ist, nach solchen Regelmäßigkeiten abzuscannen. Und Sie haben Algorithmen angesprochen. Heute benutzt man natürlich, weil es mehr Daten anfallen, eine, sagen wir mal, höherstufige Form der Datenverarbeitung. Und die Digitalität der Gesellschaft besteht eigentlich darin, dass man Digitaltechnik braucht, um die Musterhaftigkeit der Gesellschaft in Datenform dann verstehen zu können.
Also die Zusammenhänge, die wir auf den ersten Blick nicht sehen, die werden dann durch das
Ausrechnen... Der zweite meistens auch nicht.
Ja, auf den zweiten auch nicht. Der Computer sieht es dann vielleicht doch, wenn wir das jetzt mal so kurz so optimistisch sehen wollen. Sie scheuen sich in Ihrem Buch nicht vor so ganz großen Worten. Ne? Das ist dann, die Digitalisierung ist quasi vergleichbar mit dem Buchdruck. Ja. Sie nennen ja auch Ihr Buch in der Unterzeile Theorie der digitalen Gesellschaft. Das ist schon auch eine ziemlich große Nummer. In einer Rezension habe ich gelesen, das sei Hardcore-Soziologie. Ist das ein Kompliment?
Für Soziologen schon. Also für andere vielleicht nicht. Also es ist insofern Hardcore-Soziologie, als es mir tatsächlich darum geht. Und ich muss gestehen, dass ich auch in dem, was die Sozialwissenschaften auch international zum Thema beizutragen haben, nicht so richtig zufrieden war, tatsächlich die Frage ernsthaft zu beantworten, was ich denn als Soziologe eigentlich dazu beitragen kann, die Digitalität zu verstehen. Und was ich dazu beitragen kann, das ist tatsächlich zu sagen, und das sind dann eben diese großen Worte, dass das vielleicht die Katastrophe ist, die nur mit dem Buchdruck vergleichbar ist. Also der Buchdruck hat vor ein paar hundert Jahren die gesellschaftliche Selbstbeschreibung auch total verändert. Aber es gab eine Disposition, die vorher da war. Also eine Gesellschaft, die eine Idee davon haben kann, dass es Lesarten von Texten gibt, die kann überhaupt erst etwas mit Büchern anfangen. Interessanterweise ist das mit dem Buchdruck ja irgendwie schiefgelaufen. Man hat ja den Buchdruck dafür verwendet, um mehr Orientierung zu schaffen, damit alle die Heilige Schrift in der Landessprache lesen können und jetzt endlich wissen, was darin steht. Was aber entstanden ist, sind unterschiedliche Lesarten und dann neue Bücher. Eine Kritik der Heiligen Schrift und eine Kritik der Kritik der Heiligen Schrift und der Kritik der Kritik der Kritik der Heiligen Schrift und Pornografie. Pornografie war das Erste, womit man wirklich Geld verdient hat. Und spannend ist ja daran eigentlich, dass diese Technik sozusagen zwar ein Problem gelöst hat, das vorher schon da war, es aber anders gelöst hat als diejenigen, die etwas damit lösen wollten. Und sowas Ähnliches, das erleben wir jetzt mit der Digitaltechnik auch. Also es ist ja nicht nur so, dass wir was berechnen, sondern die Digitaltechnik, die greift ja gewissermaßen in die gesellschaftlichen Routinen ein und verändert unglaublich viel.
An dieser Stelle merken wir jetzt schon, und Sie haben das auch ganz am Anfang schon angedeutet, dass das Verfahren sind, die eigentlich im Kern sehr, sehr soziologisch sind. Ja. Also ist ein Algorithmus der Soziologieprofessor der Zukunft?
Ja. Ja, also mich wird es nicht mehr betreffen. Ich werde in ein paar Jahren schon emeritiert. Aber natürlich nicht der Soziologieprofessor der Zukunft. Aber diese Denkungsart, die ist schon ganz ähnlich. Also die Soziologie ist ja ein Fach, das ich habe es gerade schon gesagt, nicht für konkrete Einzelfälle interessiert, anders als die historischen Wissenschaften zum Beispiel, sondern wir interessieren uns tatsächlich für diese Regelmäßigkeiten. Und wenn man sich anguckt, was Digitaltechnik macht, dann ist es eigentlich nichts anderes als ein Detektor für Regelmäßigkeiten oder, und das ist natürlich dann die nächste Generation, ein Apparat der Regelmäßigkeiten herstellt. Ja, und dann stellt sich jetzt die Frage, wie können gesellschaftliche Routinen eigentlich darauf hin verändert werden, dass man mit diesen Geräten dann auch entsprechend umgehen kann. Das ist übrigens auch eine vergleichsweise soziologische Fragestellung. Jetzt können Sie natürlich sagen, dass der Soziologe sowas behauptet, ist irgendwie parteilich. Ist es wahrscheinlich auch, aber ich glaube, dass die These nicht ganz falsch ist, weil Mustererkennung eigentlich das ist, was Sozialwissenschaften immer schon getan haben.
Diese These und noch mehr Thesen in der Theorie der digitalen Gesellschaft. Muster heißt dieses Buch von Armin Nassee. Und damit, Herr Nassee, sind Sie nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Wenn Sie sich jetzt fragen, warum wir mit Herrn Nassee angefangen haben, wie jetzt überhaupt die Reihenfolge weitergeht, ob wir gegangen sind nach Erscheinungsdatum, Schönheit. Seitenanzahl, Schönheit, ruft jemand aus dem Saal? Oder nach unserer eigenen Parteilichkeit? Nein, das ist es nicht. Achten Sie mal auf die Vornamen. Das war jetzt gerade Armin Nassee und jetzt kommt Bettina Hitzer.
Ja, bei mir ist jetzt Bettina Hitzer. Sie ist Historikerin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin und sie leitet dort eine Forschungsgruppe, die Krankheit als Emotionsgeschichte erforscht und hat sich selbst auch, ich glaube, 10 Jahre dieser Erforschung der Emotionen, die mit der Krankheit Krebs verbunden sind, gewidmet und herausgekommen ist dabei ein sehr kenntnisreiches, aber ich finde auch sehr gut lesbares, fast schon, möchte ich sagen, spannendes Buch. Herzlich willkommen erstmal, Frau Hitzer.
Ja, schön, dass Sie da sind.
So eine Krankheit wie Krebs, wenn einen das trifft, dadurch läuft man ja ganz unterschiedliche Stadien von Gefühlen. Was sind denn das für Gefühle, die jetzt speziell mit dieser Krankheit verbunden sind?
Ich würde, glaube ich, dieses, was für Gefühle jeden betreffen, ein bisschen zurückweisen. Ich glaube schon, dass man sagen kann, es ist sehr unterschiedlich. Es sind auch nicht nur die vielleicht am ersten Moment erwartbaren Gefühle wie etwa Angst, Trauer, vielleicht auch Verzweiflung, sondern es können auch ganz andere Gefühle sein, wie eben zum Beispiel Hoffnung, aber auch das Ringen um Lebensfreude, um Lebensintensität. Es gibt auch andere Gefühle, an die man nicht so gleich denkt, sowas wie Ekel zum Beispiel auch.
Sie schlagen ja in dem Buch einen relativ weiten zeitlichen Bogen und fangen an mit einer ganz konkreten Person, mit dem Porträt einer jungen Frau, die der Schweizer Maler Ferdinand Hodler gemalt hat. Seine Geliebte war das und die war eben an Krebs erkrankt und setzen demgegenüber den Schriftsteller Wolfgang Herrndorf, der sich im Jahr 2013 das Leben genommen hat, nachdem er einen Hirntumor hatte, einen bösartigen. Wenn man sagt, man hat als Krebspatient Angst vor 100 oder 120 Jahren und heute, ist das überhaupt dieselbe Angst? Kann man das eigentlich tatsächlich vergleichen?
Ja, das ist natürlich eine der Thesen meines Buches, dass es nicht dieselbe Angst ist. Das ist natürlich so etwas, wir benutzen den gleichen Begriff und es gibt natürlich eine Verbindung zwischen der Angst, eine historische Verbindung zwischen der Angst damals und der Angst heute, aber diese Angst hat sich in vielfacher Hinsicht gewandelt. Einerseits, das ist, glaube ich, den meisten ziemlich schnell einleuchtend, wandelt sich die Angst, weil sich die Krankheit gewandelt hat. Heilungschancen haben sich verbessert, Behandlungsmöglichkeiten haben sich verändert. Auch ein gesellschaftlicher Umgang hat sich verändert, also zum Beispiel das Reden über Krebs. Damit verändert sich auch das Gefühl der Angst. Aber das ist nur die eine Ebene, auf der sich Angst und andere Gefühle auch verändert haben. Eine andere Ebene ist eben, dass sich verändert hat, wie wir über ein Gefühl wie Angst denken. Also welche Vorstellungen wir darüber haben, wie man mit einem solchen Gefühl umgehen soll, ob man eben reden soll, ob es hilft, einen Therapeuten aufzusuchen, ob man vielleicht lieber schweigen sollte über die Angst, um seine eigene Würde zu wahren, ob Angst Feigheit ist oder Angst zu zeigen, mutig ist. Also das heißt, Vorstellungen, die einerseits mit moralischen Bewertungen dieses Gefühls zu tun haben, aber andererseits auch damit, wie Menschen in der Gesellschaft erzogen werden, mit ihren Gefühlen umzugehen. Nicht nur aus moralischen Gründen, sondern auch von der Annahme, dass es so oder so hilfreich sein könnte, ein Gefühl zuzulassen oder zu bearbeiten, zu managen. All diese Begriffe, die wir ja auch benutzen, von der Gefühlsarbeit zum Gefühlsmanagement, zu Techniken, über Gefühle zu reden, die sich eben extrem gewandelt haben in den vergangenen 100 Jahren.
Das zeigen Sie ja auch, wie viele Komponenten da eigentlich auf die Gefühle einwirken und dass die jetzt gar nicht so was Naturgegebenes sind, die jetzt was einfach so authentisch aus einem herausströmt, wie das heute so gern dargestellt wird. Ist das eigentlich ein Missverständnis, wie wir heute über Gefühle denken oder wie über Gefühle gesprochen wird? Sind die eigentlich gar nicht authentisch, sondern immer durch diesen kulturellen Kontext quasi determiniert?
Eben bei dem Gespräch mit Herrn Nassé musste ich an einer Stelle auch schmunzeln, als er eben sagte, wir als Historiker oder die historischen Wissenschaften seien am Einzelfall auch interessiert. Ja, sind wir auch, aber natürlich auch an gesellschaftlichen Mustern. Und eben, ich glaube, gerade das Interessante bei der Emotionsgeschichte ist, dass es eben heute diese Annahme auch gibt, Gefühle sind so was ganz Eigenes, authentisch, dieser Begriff eben
Ausdruck
auch.
Ausdruck der Persönlichkeit auch, ja.
Richtig, Ausdruck der Persönlichkeit. Und das will ich gar nicht ganz grundsätzlich in Frage stellen, aber ich will darauf aufmerksam machen, dass es eben daneben auch gesellschaftliche Muster gibt und auch diese inneren Gefühle, dieser Ausdruck unserer Individualität von diesen gesellschaftlichen, kulturellen, historischen Bedingungen beeinflusst werden. Und eben, wenn man darüber nachdenkt, eben auch, welche Vorstellung man selber über Gefühle hat und dann, wie man dann über sozusagen vergangene Geschichten denkt, wenn man sie liest, über den Umgang mit Gefühlen, wie sie einem ja dann oft auch sehr fremd vorstellen. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo einem deutlich werden kann, dass auch die eigenen Gefühle sehr stark von heutigen Vorstellungen beeinflusst sind darüber, was Gefühle sind, wie sie sich anfühlen, wie sie moralisch bewertet werden.
Das finde ich auch sehr interessant an diesem Buch, dass Sie das eben über diese lange Zeit auch zeigen, wie sehr sich das wandelt, wie es eben früher darum ging, dass man seine Gefühle eher beherrscht hat und eben nicht seine Angst so gezeigt hat oder man auch eben verschiedene Umgangsformen mit Angst hatte. Und ja, heute lässt man es halt eher raus oder kriegt sogar das empfohlen, man muss mit seinen Gefühlen so und so umgehen oder soll positiv sogar der Krankheit gegenüber sein. Was muss denn passieren, damit sich der Umgang mit Gefühlen so derartig wandelt?
Das ist eine schwierige Frage, also wirklich herauszufinden oder zu benennen, welche Faktoren oder welche Faktoren die Driving Forces sind, also die diese Veränderung oder diesen Wandel angestoßen haben. Ich würde behaupten, dass es immer eine Vielzahl von Faktoren tatsächlich sind. Dass man zum Beispiel einerseits auf die Wissenschaft schauen kann, also der Aufstieg der Psychologie zu einer Leitwissenschaft auch des 20. Jahrhunderts, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hat dabei sicherlich eine prägende Rolle gespielt. Dann der sogenannte Psychoboom in den 70er Jahren hat das nochmal sehr stark auch verändert. Aber natürlich kommen auch viele politische Faktoren dazu. Ich habe das zum Beispiel im Hinblick auf den Nationalsozialismus mir auch angeschaut, der Umgang mit Angst oder die Bewertung von Angst, dass sich natürlich noch mal sehr stark auch aufgrund bestimmter Bilder darüber, was sozusagen Tod bedeutet, was die Konfrontation mit Lebensgefahr bedeutet, was auch Mut bedeutet, dass das auch ein starker Faktor war, warum sich die Angst verändert hat.
Dass man nicht darüber sprechen durfte, da hat mich auch sehr beeindruckt, was Sie da aus der DDR-Zeit beschrieben haben, dass es da so richtige Vorgaben gab, wie das Pflegepersonal, welche Begriffe gar nicht verwendet werden durften. Krebs durfte man sowieso gar nicht sagen, aber auch, dass es eben richtige Vorgaben gab, wie eben die Patienten angesprochen werden, damit nur ja nichts Negatives ausbricht. Was würden Sie sagen, wie das heute ist? Also neulich war irgendwo im Spiegel, glaube ich, gestanden, dass in naher Zukunft jeder Vierte an Krebs erkranken soll. Das ist also, bleibt offenbar die Krankheit unserer Zeit. Wie kann man charakterisieren, wie wir in unserer Zeit jetzt mit dieser Krankheit umgehen? Wie ist da der Stand der Dinge?
Naja, es gibt natürlich in der Medizinethik und auch in der Medizinausbildung eine eindeutige Entscheidung die Diagnose muss mitgeteilt werden. Also den Menschen muss gesagt werden, dass sie an Krebs leiden. Das wird oft eben mit dieser Fortschrittsgeschichte auch begründet, sozusagen der paternalistische Arzt, der eben nicht erzählt hat, woran jemand litt, das ganze Lügengewebe, das gesponnen worden ist. Und weil es so einen emphatischen Überschuss auch gibt, was das betrifft, wird das sozusagen oft auch als Wert an sich gesehen. Und das bedeutet dann eben aber auch, dass sich manche Ärzte gerade und Ärztinnen auch gerade unter dem Druck der ökonomischen Verhältnisse in den Krankenhäusern, Zeitnot und so weiter, dieser Pflicht einfach so entledigen, weil sie das eben machen müssen. Man versucht das aufzufangen, indem man über Kommunikationstechniken nachdenkt, Kommunikationstechniken beibringt, wie Ärzte und Ärztinnen sozusagen diese Botschaft Breaking Bad News übermitteln können. Und das erscheint mir oft relativ technisch, weil es dann eben darum geht, bestimmte Schritte, Kommunikationsschritte zu verfolgen. Auch insofern technisch, als die Gefühle des Arztes oder der Ärztin oft nur als empathische Haltung darin vorkommen, während sozusagen andere Gefühle eher ausgeblendet und nicht thematisiert werden. Was die Gesellschaft betrifft, also sozusagen das Reden im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, ist sicherlich die Tendenz sehr groß, auch darüber relativ offen zu reden.
Jetzt haben Sie so viele Jahre und so intensiv an diesem Thema geforscht und so ein komplexes Buch darüber geschrieben. Gibt es trotzdem so eine Art Grunderkenntnis für Sie, die sich zusammenfassen lässt, wo Sie sagen würden, das habe ich davon mitgenommen?
Also wenn man es auf so wenige Worte zusammenfassen muss, klingt es vielleicht ein bisschen banal und wir haben bereits am Anfang darüber gesprochen. Das ist tatsächlich die Erkenntnis für mich, wie stark auch meine eigenen Vorstellungen über Gefühle von meiner Erziehung und von meiner sozusagen von der Gesellschaft, in der ich lebe, beeinflusst worden sind. Etwas, worüber ich auch immer wieder reflektieren musste, während ich an diesem Buch gearbeitet habe, weil das sehr schnell auch unter der Hand in die Interpretation der Dokumente eingeflossen ist und ich mich immer wieder da zurücknehmen musste und darüber nachdenken musste, was an diesen Gefühlen oder an den Vorstellungen über Gefühlen tatsächlich so stark eben auch von meiner eigenen Zeit beeinflusst worden ist.
Und das löst Ihr Buch auch beim Lesen im besten Sinne auf. Svetlana Hitzer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
Und das Buch, mit dem Bettina Hitzer für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, ich sage nochmal den Titel, Krebs fühlen, eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und ja, wir drücken Ihnen wie allen anderen die Daumen. Jetzt geht's weiter mit Christian Raab-Hansel und
Jan Wenzel, der ist Verleger, der ist Autor, der ist Künstler in Leipzig. Er hat schon im Jahr 2001 mit Markus Dresen und Anne König den Verlag Spector Books gegründet. Das ist ein ganz spezieller Verlag und da gibt er ganz besondere Bücher raus. Und mit einem dieser Bücher ist er jetzt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Und meine Güte, was für ein Buch, wenn ich das mal hier auf den Tisch hiefe. Erstmal hallo, Herr Wenzel.
Hallo.
Haben Sie das gewogen mal?
2,5 Kilo.
2,5 Kilo, ja. Das hat locker das Format von einem prall gefüllten Leitsordner. 600 Seiten, wenn ich den Einband mitzähle. Und den muss ich eigentlich mitzählen, weil das von vorne bis hinten bedruckt ist. Also innen, dann habe ich noch, kann das Schutzpapier abnehmen, dann ist es auch noch innen und außen bedruckt. Die Seiten sind ja wirklich randfüllend bedruckt mit Fotos, mit Textausschnitten, mit unterschiedlichen Typografien, unterschiedlichen Schriftgrößen, verschachtelt, verkastelt, Wortlautprotokolle, Zeitdokumente, Fotos, Anzeigen aus dem Jahr 1990. Denn das ist ein Buch über das Jahr 1990. Das Jahr 1990 freilegen. Wie um Himmels Willen sind Sie auf diese Idee gekommen?
Es war eine Überlegung, die mich schon einige Zeit beschäftigt hat. Also das erste Mal haben wir 2001 überlegt, Anne König und ich, dass wir uns nochmal mit den frühen 90er Jahren beschäftigen würden. Und das war immer im Hinterkopf. Und wie das dann ist, wenn man selbst einen Verlag leitet, bleiben bestimmte Ideen erstmal liegen.
Lieblingsprojekte kann man nicht machen.
Und es war dann aber so, dass der Impuls immer wieder da war und wir 2018, als wir die Möglichkeit hatten, in Leipzig ein Fotofestival zu kuratieren, die ersten Schritte gemacht haben, indem wir Fotografinnen und Fotografen auch eingeladen haben mit ihren Fotos aus dem Jahr 1990.
Das Jahr 1989, das wurde sehr viel in der Rückschau betrachtet letztes Jahr. Sie haben eine Begründung in dem Buch, warum das Jahr 1990? Was unterscheidet diese beiden Jahre in Ihren Augen?
Ja, das Jahr 1989 läuft wie eine klassische Tragödie. Also es hat eine sehr klare Struktur. Ein Konflikt kommt an den Punkt, wo er zur Krise führt und sich entlädt. Das Jahr 1990 dagegen ist ein Jahr, was immer wieder abbricht, wo bestimmte Bewegungen verschüttet werden, wo Wünsche die Richtung ändern. Und dadurch ist dieses Jahr viel schwerer erzählbar und, wie ich bei den Recherchen auch immer wieder gemerkt habe, viel schwerer erinnerbar. Oft auch sehr verengt erinnert. Und die Idee war eben nicht über Erinnerung sich diesem Jahr zu nähern, sondern
über Dokumente,
über Texte, teilweise auch Tagebuchtexte, aber über verschiedene Textproduktionen aus diesem Jahr.
Ja. Mir ging das so, als ich das Buch in die Hand genommen habe, ich habe erst gedacht, naja, so lang ist das Jahr 1990 auch noch nicht her. Dann habe ich es aufgeschlagen und habe gedacht, mein Gott, ist das alles lange her. Sie schreiben auch an einer Stelle, um in dieses Jahr 1990 zurückzufinden, haben Sie nach Zeitkapseln gesucht. Das heißt, Sie haben sich auch selber überraschen lassen?
Unbedingt.
Ja. Aber können Sie ein Beispiel erzählen, wo waren Sie völlig baff, dass das 1990 so war?
Ein Beispiel, was ich nicht in Erinnerung hatte, was aber, glaube ich, auch in der politischen Nachwirkung ein wichtiges Ereignis gewesen ist, ist der 5. Februar. Mhm. Der Runde Tisch und die Regierung Motrow hatten Tage davor beschlossen, die Volkskammerwahl, die eigentlich für den Mai geplant war, vorzuverlegen auf den 18. März. Und es gibt an dem 5. Februar am Runden Tisch einen Beschluss, dass der Wahlkampf nur von den Parteien und den politischen Akteuren der DDR geführt werden soll. Wenige Stunden später treten in Bonn Herr Rühe und Frau Fuchs, die Generalsekretäre von CDU und SPD, vor die Fernsehkameras und sagen, nee, was der Runde Tisch da beschlossen hat, das gilt für uns nicht. Das ist ein Moment, der ist, glaube ich, den meisten überhaupt nicht gegenwärtig. Aber es ist, glaube ich, ein wichtiger Angelpunkt auch für das politische Selbstbewusstsein und auch für die Frage, wie nehmen die Prozesse, die dann durch die Volkskammerwahl am 18. März auch konkretisiert werden, ihren Lauf. Hm.
Sowas bilden Sie mit Protokollen ab. Und ich finde das jetzt sehr schön, dieses Beispiel, weil es macht gleich im Februar so die Spannbreite deutlich. Also Sie haben ja in Ihrem Buch drin, da sind, man muss sich ja die Frage stellen, welches Wahlergebnis nimmt man da mit rein, welchen runden Tisch nimmt man mit rein. Es taucht auch auf die Überstunden, die in den McDonald's-Filialen in Moskau geschoben werden müssen. Es tauchen ständig diese Anzeigen für die ach so modernen Mobiltelefone auf. Ja. Oder ganz der Knüller, das kombinierte Fax- und Telefongerät, für das man nur eine Amtsleitung braucht. Auch das war 1990.
Ein Mobiltelefon, was man bei Sixt mit mieten konnte für 18 D-Mark am Tag.
Ja, mit dem schönen Anzeigetext, da können Sie sogar zu Hause bleiben und müssen gar nicht mehr losfahren. Und eben auch im Februar, da würde ich jetzt gerne mal mit Ihnen drauf gucken, da haben Sie auch eine Fotostrecke, das ist jetzt gar nicht politisch, sondern das ist so Alltag. Da befinden wir uns in Leipzig, ich halte das mal kurz hoch auch, in Leipzig bei einer Misswahl. Können Sie uns mal erzählen, was das für Bilder sind? Mögen Sie mal mit zusammen hier reingucken? Ja.
Das sind Bilder, die der Fotograf Andreas Rost in Leipzig aufgenommen hat. Es ist ein Ereignis, in einem Hotel kommen Geschäftsleute aus dem Westen und organisieren eine Misswahl. Der Plan ist, dann genügend Publikum zu finden, was Eintritt dafür bezahlt.
300 Mark sollten die zahlen.
Und man sieht in den Bildern sozusagen sehr klar auch die Spannung sozusagen. Es ist eine Veranstaltung, die es in der Weise nicht gab vorher.
Vielleicht glücklicherweise strahlt eine unglaubliche Tristesse aus.
Es ist eine Tristesse und es ist aber gleichzeitig auch eine Neugier, die man bei den Frauen sieht. Eine Neugier, aber gleichzeitig auch eine Skepsis. Es gibt ein Bild, das auf der letzten Seite zu sehen ist.
Blätter mal weiter, da geht es langsam in den Textbereich schon wieder über. Davor, die Bilder sind häufig ganzseitig oder nur zwei Bilder auf einer Seite. Und dann die Sie meinen, die sind relativ kleinformatig und wir sehen auf beiden Bildern zwei junge Frauen.
Das ist eine Situation, wo man sieht, welche Trägheit eine Zeit von Veränderung auch hat. Es ist eine Konkurrenz, ein Schönheitswettbewerb, aber gleichzeitig gehen die Frauen sehr kooperativ miteinander um. Eine hält der anderen, weil wahrscheinlich der Veranstalter nicht mal einen Spiegel für einen Spiegel gesorgt hat, um sich noch mal anzusehen und zu schauen, hält der anderen einen Spiegel hin. Und dieses Kooperative, dieses eigentlich der neuen Situation nicht angemessene, mag ich an diesen Fotos sehr, weil etwas aus
das ist eine Solidarität
einem anderen Verhalten noch in diese neue Situation mit hineingenommen
zwischen
wird.
Zwischen diesen beiden Frauen und oben drüber steht in großen Buchstaben, was heißt kollektives Selbstbewusstsein? Und die beiden Frauen, die strahlen was ganz anderes aus als die Männer, die wir an den Jurytischen sehen.
Die schlimm aussehen.
Die schlimm aussehen. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie sage ich es? Sie sind dicklich, sie sind feist, sie sehen genauso aus, wie wir uns vorstellen, dass Jurymitglieder bei einer Misswahl in diesem Umfeld aussehen.
Da kann man es auch sehen.
Wir sehen es ja auch fürs Publikum kurz. Das ist ja in der Tat was ganz Besonderes, dieser Einsatz von Texten und Bildern. Sie haben kein Buch geschrieben, das eine These vor sich herträgt und dann sind die Dokumente als Beleg, sondern Sie haben ein Buch zu Ehren der Dokumente geschrieben. Kann ich das so sagen?
Es ist ein Steinbruch. Es ist ein Steinbruch, aus dem sich diejenige, die sich hineinbegeben, dann Dinge auch herausholen.
Und es sind nicht nur diese Dokumente, sondern Sie haben auch noch Alexander Kluge gewonnen, dass der Ihnen kurze Textminiaturen geschrieben hat. Die kann man alle finden in diesem riesigen Buch, das Jahr 1990 freilegen. Mit dem ist Jan Wenzel nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.
So, hier ist wieder Frauenrunde jetzt. Bei mir ist Julia Voss. Sie ist Kunstkritikerin, Wissenschaftshistorikerin, war viele Jahre Redakteurin bei der FAZ, auch unter anderem stellvertretende Leiterin des Feuilletons und hat dann vor 4 Jahren, glaube ich, in die Wissenschaft gewechselt. Und soweit ich weiß, auch um das Buch zu schreiben, über das wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Julia Voss.
Dankeschön.
Die Menschheit in Erstaunen versetzen ist der Titel Ihres Buchs. Ein Zitat von Hilma af Klint, einer schwedischen Künstlerin. Offenbar hat sie ja vor allem so in Erstaunen versetzt, dass man, wenn man seinen Job aufgibt, Sie haben auch Schwedisch gelernt extra für diese Recherche. Was hat Sie da so umgehauen, dass Sie quasi Ihr Leben geändert haben, um sich dieser Frau zu widmen?
Ja, das hat sich langsam über die Jahre aufgebaut. Tatsächlich habe ich die ersten Bilder 2008 gesehen. Da war ich in Stockholm für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, um über eine ganz andere Ausstellung zu berichten. Und bin mit der Kuratorin Iris Müller-Westermann durch das Moderna Museet gegangen und habe da zum ersten Mal ein Bild von Hilma af Klint gesehen und war total weg und auch total verblüfft, weil ich es überhaupt nicht einordnen konnte. Ich konnte nicht sagen, welches Jahr es ist und ich konnte es auch nicht zuschreiben. Und die Iris hat mir damals in groben Zügen die Geschichte von Hilma af Klint erzählt. Und dann kam zu dem Staunen bei mir ein wenig Wut, weil ich dachte, wie kann das sein, dass ich Kunstgeschichte studiert habe, viele Jahre lang, und diesen Namen noch nie gehört habe. Und dann kam irgendwann die schöne Einladung an eine wissenschaftliche Institution, an das Wissenschaftskolleg, mich ein Jahr dort mit Hilma af Klint beschäftigen zu können. Und dann bin ich ins Archiv gefahren und da habe ich Dokumente entdeckt, wo ich gemerkt habe, huch, uns ist das Leben von Hilma af Klint ganz falsch erzählt worden bisher. Und dann habe ich entschieden, mich dem ganz zu widmen.
Und diese Bilder, die Sie da so umgehauen haben, können Sie die beschreiben? Kann man das in Worte fassen, was daran so faszinierend ist?
Ja, ich kann es versuchen. Hilma af Klint hat, nachdem sie 1960 dafür entschieden hat, mit ihrer akademischen Ausbildung zu brechen, angefangen, abstrakte Bilder zu malen, erst in sehr kleinen Formaten und dann in ständig wachsender Größe. Und am Ende hatten die Bilder die Ausmaße von Scheunentoren. Sie hat in unheimlicher Geschwindigkeit riesige Leinwände gefüllt. Und es gibt zum Beispiel eine Serie, die heißt Die 10 Größten. Und das sind da wirklich die Größten. Die sind riesig, die sind mehr als 3,40 Meter in der Höhe. Und das Irre ist, wenn man davor steht, ist, dass man jedes Verhältnis für Größe verliert. Also es könnte einerseits sein, dass man was selber was ganz Großes ist und auf was Winziges schaut, in so einer Art Petrischale, wo es wuselt und lebt und sich bewegt und befruchtet. Oder es könnte sein, dass man selber winzig ist und ins Weltall schaut und riesige Planeten beim Bewegen sieht. Und das in einer Farbigkeit, die total ungewöhnlich ist für die Zeit. Sie malt die 1907 und das sind Farben, die wir eher aus der Popart kennen. Also es ist ein knalliges Orange, das ist Pink, das ist Lila, das ist Hellblau. Ist nicht zu erklären.
Und sie wollte ja damit aber ja was zeigen. Sie wollte das Unsichtbare sichtbar machen, schreiben Sie in dem Buch, wenn ich es richtig zitiere. Ja. Denn sie hatte so einen ganz besonderen Bezug zur Welt, die wir gar nicht so sehen, die wir nicht kennen. Sie war Spiritistin und hat sich für Rudolf Steiner interessiert. Was ist das für eine Welt, die sie da zeigen wollte?
Also Hilma af Klint war fest davon überzeugt, dass es hinter der sichtbaren Welt, die es gibt, noch eine andere Welt gibt, die eigentlich viel wichtiger ist als die sichtbare Welt. Sie wurde darin ausgebildet, die sichtbare Welt abmalen zu können. Das hat sie mit großer Freude und großem Talent getan. Sie ist erst in Stockholm auf die Akademie gegangen und konnte fantastisch Porträts malen und hat auch dafür Preise gewonnen, hat Landschaften gemalt und hat irgendwann damit gebrochen, eben weil sie gesagt hat, das ist nicht das Wesentliche. Und das Wesentliche war für sie tatsächlich die geistige Welt. Diese geistige Welt, die sie gesehen hat, die sie erfahren hat, die sie in ihren Bildern uns zeigen wollte, hat dazu geführt, dass sie in der Lage war, mit vielen Ordnungen zu brechen. Und genau das ist eigentlich auch der Sinn der Sache. Also sozusagen, wenn man es metaphorisch sieht, man soll den Materialismus hinter sich lassen, die Ordnungen, die einem aufgezwungen werden, hinter sich lassen und eben zu einer geistigen Welt durchdringen. Und die Eigenheit dieser geistigen Welt ist eben, dass da die vermeintlichen Unterschiede, die es gibt zwischen den Geschlechtern, zwischen Leben und Tod, zwischen Materie und Geist eben verschwinden und die Dualität miteinander verschmilzt. Und in die Lage, dass wir auch das erleben können, wollte sie uns mit den Bildern versetzen.
Und Hilma af Klint hatte ja auch so einen direkten Draht zu dieser anderen Welt. Sie hat Stimmen gehört. Es waren irgendwie auch sehr eigenartige Stimmen, die ganz positiv waren und sie immer so bestärkt haben. Sie hatte auch Namen für diese Wesen, die da mit ihr gesprochen haben. Konnten Sie sich das so vorstellen, was da los war im Kopf von Hilma af Klint?
Ja, mit der Zeit konnte ich mir vorstellen, weil ich eben dafür Schwedisch gelernt habe. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich da mit ein wenig gefremdet, weil es...
Haben Sie da nicht auch erst mal gedacht, die ist verrückt?
Ich wusste zu viel über Leben, um das annehmen zu können, weil sie ja tatsächlich, sie hat unheimlich viel geschafft in ihrem Leben. Sie hat immer alleine gelebt, sie hat also mit Freundin, sie hat immer selbstständig gelebt. Das heißt, sie ist nicht aus der Ordnung so rausgesprungen, dass sie nicht mehr in der Lage gewesen wäre, dieses Werk zu schaffen. Es gibt auch viele Überlieferungen von ihrer Familie, die sie allesamt als eine sehr nüchterne und auch umgängliche Frau beschreiben. Insofern wusste ich von Anfang an, dass ich es nicht mit einer... ja, im klassischen Sinne mit einer Frau zu tun habe, die sozusagen nicht mehr mit der Welt kommunizieren kann. Und ich glaube, das ist das große Geheimnis von ihr, dass sie diese beiden Seiten hat, dass sie auf der einen Seite ins Kino geht, mit Diaprojektoren ihre Bilder bei Vorträgen projiziert, mit dem Schiff fährt und nach London reist, selbstständig und so weiter und all diese weltlichen Dinge tut und zur gleichen Zeit engsten Austausch hat mit Wesen in der geistigen Welt, die Namen haben und das über Jahrzehnte. Die heißen zum Beispiel Ananda, nach Buddhas Lieblingsschüler. Und diese Wesen sind, je mehr ich mich mit ihnen beschäftigt habe, tatsächlich ja ihre besten Freunde. Die befeuern sie, die sagen ihr zum Teil, was sie machen soll, oder sie machen Vorschläge, sagen wir so. Sie machen Vorschläge, was sie machen soll und loben sie dann auch. Über die Maßen, während ihre Umwelt sozusagen...
Ich wollte gerade sagen, sonst hat sie ja nicht so viel Lob bekommen, wie es ihr zugestanden hätte eigentlich.
Ja, das ist alles festgehalten in wunderschönen Notizbüchern. Da ist zum Teil die Ablehnung der Umwelt festgehalten, aber es ist auch festgehalten, dass die Wesen zu ihr sagen, dass ihr die Bilder mal wieder über die Maßen gelungen seien und besser geworden sind, als man sich das vorgestellt habe, und dass sie paradiesisch schön seien. Das heißt, die geistige Welt ist fest davon überzeugt, dass sie was Großartiges macht und sie mit ihren unsichtbaren Freunden.
Hat sie das auch gerettet vielleicht über diese Erfolglosigkeit hinweg, die sie ja zu Lebzeiten in gewisser Weise schon hatte?
Ja, bestimmt. Bestimmt. Also es gab ein paar Leute auch in ihrer Umwelt, die sehr an sie geglaubt haben. Also sie war fast symbiotisch mit einer Frau verbunden, einer Krankenschwester, mit der sie lange Zeit zusammen gelebt hat. Sie hatte immer Freundinnen sehr nah bei sich. Sie hatte einen Neffen, der beim Militär war, bei der Marine, der ihr sehr nahe stand und der auch davon überzeugt war, dass sie bestimmte Dinge vorausgesagt hat. Also er ist zum Beispiel davon überzeugt, dass sie in einem Gemälde den Blitzangriff auf London voraussagt. Das heißt, es gab Leute in ihrem Umfeld, aber man muss sagen, tatsächlich diejenigen, die durchweg Begeisterung verströmt haben, sind diese Wesen, die zu ihr sprechen.
Und offenbar spricht das ja auch die Menschen an, denn sie ist ja inzwischen entdeckt sozusagen. Es gab große Ausstellungen im Guggenheim-Museum, eine der erfolgreichsten Ausstellungen aller Zeiten. 600.000 Menschen haben die gesehen. da scheint ja irgendwas zu sein, was die Menschen unmittelbar berührt an diesem Werk.
Ja, das sehe ich auch so. Und das ist vielleicht, also sie hat ja tatsächlich kurz, als sie fast 70 Jahre alt war, hat sie entschieden, dass ihre Werke erst 20 Jahre nach ihrem Tod gezeigt werden sollen. Das heißt, sie hat sie in eine Zeitkapsel verpackt und hat entschieden, dass nicht ihre Zeitgenossen das Urteil darüber fällen dürfen, sondern dass die Nachwelt darüber entscheiden soll. Und sie hat auch damit Recht behalten. Tatsächlich war diese Ausstellung im Guggenheim-Museum ein Riesenerfolg. Es ist zur erfolgreichsten Ausstellung in der Geschichte des Museums geworden. Und die Menschen standen um den Block, um diese Bilder sehen zu können und waren davon berührt. Und ich glaube, das zeigt, welche Stärke diese Werke haben.
Und da muss schon auch die Kunstgeschichte noch mal anders erzählt werden, oder? Durch diese Entdeckung, da sind ja die großen Männer, Kandinsky und so weiter, erstmal eigentlich auch ein bisschen außen vor jetzt.
Ja, das ist, was mich am Anfang sehr beschäftigt hat, weil wir sind alle groß geworden mit dieser einen Erzählung, nämlich, dass die Abstraktion um 1911 erfunden wird und dass sie von mehreren Männern erfunden wird, dass sie von Kandinsky, von Mondrian, von Kupka und Malevich erfunden wird und dann eben da ist und sich ausbreitet. Und plötzlich kommt diese Frau, die eben weit vor allen anderen diese riesigen Gemälde gemalt hat. Sie ist damit nicht die Erste. Es gab auch Frauen, auch die kommen in meinem Buch vor, die das noch früher gemacht haben. Aber trotzdem ist entscheidend zu sagen, Hilma af Klint hat das gemacht. Sie hat enorm tolle, große Gemälde gemacht. Sie hat abstrakte Gemälde gemalt. Und natürlich bringt das einiges ins Wanken. Und ich glaube, noch dazu, was extrem ungewöhnlich ist, ist, dass sie sozusagen schutzlos in die Kunstgeschichte tritt. Also Hilma af Klint gehört nicht einer großen Institution, es steht kein Sammler dahinter, es gibt keine Galerie, die das promotet, es gibt kein Museum, was sie beschützt, es gibt keine Händler, es gibt keine Familie in dem Sinne, es gibt eine kleine Stiftung ohne Stiftungskapital, die sich für Hilma af Klint einsetzt. Und das hat es wirklich in der Kunstgeschichte nicht gegeben, dass jemand, der derart ohne die Insignien der Macht in die Kunstgeschichte tritt, so viel bewegen konnte.
Die Menschheit in Erstaunen versetzen von Julia Voss, die damit offenbar die Juroren für den Leipziger Buchpreis in Erstaunen versetzt hat. Sie ist nominiert für diesen Preis. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Bei mir ist jetzt Michael Martens. Der ist viel rumgekommen sein ganzes Leben lang schon. Der ist in Hamburg geboren, der hat gelebt und gearbeitet in St. Petersburg, in Kiew, Belgrad, Istanbul, Athen. Jetzt lebt er in Wien. Als politischer Korrespondent arbeitet er bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit hängt das natürlich auch zusammen. Und sein Buch, das er geschrieben hat, Im Brand der Welten, das erzählt von einem Helden, der vielleicht keiner ist, der auch eine Menge rumgekommen ist. Die Verbindung ist in Belgrad, würde ich sagen. Ivo Andrić, Literaturnobelpreisträger, ja, mit einer Biografie, deren Spuren er selber gerne immer verwischt hat. Michael Martens ist diesen Spuren aber hinterhergegangen und hat sie zusammengesammelt und hat diese Biografie geschrieben, Im Brand der Welten, und ist damit nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wenn ich dem Verlag glauben darf, dann ist das die allererste Biografie. Dabei der Nobelpreis, der Literaturnobelpreis von 1961. Da war Andrić 69 Jahre alt. Er ist dann 1975 gestorben. Das ist also auch schon 45 Jahre her. Also eigentlich hätte es viel Zeit gegeben für Biografien. Ist das eine späte Ehre oder ist das das Buch, von dem Andrić hoffte, dass es nie geschrieben wird?
Das könnte durchaus sein, dass er sich gewünscht hätte, das wird nicht geschrieben. Er war der Meinung, er hätte sich gerne ins Nichts aufgelöst und wäre vergessen worden, nachdem er vorher sein Leben lang viel dafür getan hat, nicht vergessen zu werden. Es ist die erste Biografie in deutscher Sprache. Es gibt auf Serbisch, Kroatisch, Bosnisch oder der Sprache, die man früher mal Serbo-Kroatisch genannt hat, natürlich Bibliotheken über Andrić. Allerdings gibt es auch da erstaunlicherweise eben keine zusammenhängende Biografie, sondern unheimlich viele Studien. Andrić und dies, Andrić und jenes, Andrić und das. Ja, seltsamer Zufall, aber freut mich natürlich, dass ich der Erste bin.
7 Jahre haben Sie in Belgrad gelebt. Wie entscheidend war das dafür, dass Sie dann jetzt doch noch mal eine ganze Ecke später dieses Buch geschrieben haben?
Das war sicherlich mit ausschlaggebend dafür. Ich wusste zwar vorher, mit dem Namen Andrić was anzufangen, aber ich gebe zu, ich habe erst im Jahr 2002, als ich für die FAZ als Balkankorrespondent nach Belgrad ging, mich dann wirklich mit ihm befasst, zum Anfang so ein wenig aus Pflichtgefühl. Ich dachte, jetzt bin ich ja Korrespondent, da muss ich auch mich mit der Literatur befassen. Aber das war eigentlich schon nach wenigen Seiten dann nicht mehr eine Pflichtausgabe, sondern ich bin da hineingezogen worden in diese Literatur und war eben sehr angetan. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn ich nicht begeistert gewesen wäre von der Literatur, hätte ich die Biografie auch nicht schreiben können.
Wie präsent ist er da? Der große Held oder wie sieht das aus in Belgrad?
Ja, das wäre jetzt fast eine anfüllende Veranstaltung, über Ivo Andrić auf dem Balkan zu sprechen. Ich versuche es in drei Sätzen zu sagen. Also er ist, wenn Sie in Belgrad auf dem Flughafen ankommen, bis vor kurzem haben Sie gleich am Anfang ein großes Andrić-Porträt gesehen, wo sein Leben erzählt wurde, so in Schautafeln. Er ist sicherlich gerade in Serbien, aber auch in Bosnien und in Kroatien eben ein Schriftsteller, an dem man nicht vorbeikommt. Das ist so eine Art, also wenn Sie Goethe und Schiller und irgendwie krass mixen und diese Bedeutung hochrechnen, dann haben Sie ungefähr Andrić. Der ist wirklich im Mittelpunkt des Diskurses dort bis heute, auch des Politischen.
Er ist ja aber erst sehr spät dann wirklich zum Schriftsteller geworden. Jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Ambivalenten, was er alles hat eigentlich lieber verwischen wollen. Das fängt ja schon an in dieser verstrickten Region, schon mit der Geburt 1892 geboren, Kindheit dann in Visegrad, katholischer Kroate, aber Kontakt zu muslimischen Serben in einem Bosnien, das aber unter Wiener Herrschaft steht, und ähnlich verwickelt geht es dann weiter. Wie sehr hat ihn das geprägt oder wie hat ihn das geprägt?
Naja, er kommt aus einer Vielvölkerprovinz eines Vielvölkerstaates, eben aus Bosnien, das damals zu seiner Zeit seiner Kindheit und Jugend eben zum Habsburgischen Reich gehört, hatte dann Kontakt mit den Attentätern von Sarajevo. Da kommt
schon die erste Verwicklung, ja.
Richtig, genau. Also ich versuche das immer, da kann ich wieder, glaube ich, kurz antworten. Ein serbischer Historiker hat das, glaube ich, sehr schön auf den Punkt gebracht, das hat mit seiner Literatur gar nichts zu tun, aber seine politische Bedeutung. Er war ja auch Diplomat hier in Berlin, hat wahnsinnig interessante Texte über die ersten Bombenangriffe auf Berlin in seinen Tagebüchern hinterlassen, die er dann nie veröffentlicht hat zu Lebzeiten. Dieser serbische Historiker hat die politische Spannbreite seines Lebens, Andrić war Diplomat, wie gesagt, auf den Punkt gebracht mit folgender Bemerkung: Das sozusagen auslösende Moment des Ersten Weltkrieges, das waren die beiden Schüsse von Gavrilo Princip auf Franz Ferdinand und seine Frau im Jahr 1914 in Sarajevo. Die treibende Kraft des Zweiten Weltkriegs, das wissen wir ja alle, war ein anderer ehemaliger habsburgischer Untertan, nämlich Adolf Hitler, der auch zwei Schüsse abgegeben hat hier in Berlin in der Reichskanzlei auf Eva Braun und sich selber. Und der einzige Mensch, der diese beiden Schützen persönlich kannte, war Ivo Andrić. Das sagt nicht alles, aber das zeigt, glaube ich, schon so ein bisschen, in welcher Bandbreite sich die
Es gäbe noch eine Menge mehr zu sagen, aber in der Tat, also er noch zu Schulzeiten als junger Mann in Sarajevo gehörte also dieser Gruppe an, aus der dann später der Attentäter hervorgeht.
Ja.
Wie eng war da das Verhältnis?
Naja, also persönlich mit dem Attentäter gar nicht so eng. Der ging zwei Klassen unter ihm auf das Gymnasium in Sarajevo, und das macht ja diese zwei Jahre in diesem Alter dann schon viel aus. Aber dieser Gavrilo Princip, der Schütze, wollte auch Schriftsteller werden, hat sich auch sozusagen schriftstellerisch versucht und hat Andrić, der damals schon als ein bisschen der Primus inter pares, wie heißt das hier? Ja, richtig, genau. Der Schreibenden galt, hat ihm also seine Schreibversuche rübergereicht.
Genau. Aber dann wollte er doch nicht irgendwie.
Ja, weil er sich dann schämt und dachte, oh Gott, der Andrić sagt bestimmt, das ist ganz schlecht. Das war auch nicht toll, was der war im Schießen besser als im Schreiben. Ja, und dann ist Andrić halt hineingewachsen. Es gab so eine Strömung, die eben gegen das Habsburgische Reich opponiert hat. Und da war Andrić eine ganz entscheidende Figur. Mit der Ausführung des Attentats selber hatte er nichts zu tun. Hätte er das gehabt, hätte er nämlich gar nicht überlebt, weil er gehängt worden wäre.
Trotzdem, er kam dann also nur relativ kurz in Haft, dann Diplomatenkarriere gemacht, dann für das Königreich Jugoslawien in Deutschland, in Berlin, dann eben wirklich mit direktem Kontakt zu Hitler, zu Göring,
gut, das Freund
von Karl Schmidt.
Er war schon ein in Jugoslawien arrivierter Schriftsteller, als er hierher geschickt wurde, und sein Dienstherr, also das jugoslawische Außenministerium, er war vorher stellvertretender Außenminister gewesen, erwartete von ihm, hier Jugoslawien aus dem Krieg, aus dem Zweiten Weltkrieg herauszuhalten, was dann auf tragische Weise misslungen ist. Aber es erwartete auch, dass er sozusagen mit der kulturellen Elite des NS-Reiches Kontakt hat. Und er hat dann Umgang gepflegt mit Ernst Jünger, Karl Schmidt, Arno Breker. Befreundet würde ich eigentlich nicht sagen. Ernst Jünger hat nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal versucht, wieder Kontakt mit ihm aufzunehmen. Und das hat Andrić abgelehnt, weil er eben eigentlich an diese Zeit, weil er nicht erinnert werden wollte.
Er macht ja noch ein paar weitere Wechsel dann mit, ist dann unter Tito quasi der kommunistische Vorzeigeschriftsteller. Das heißt, er wechselt da wirklich sehr in den Extremen hin und her. Sie sagen jetzt gerade, naja, befreundet war er nicht, aber von vielen wird ihm ja schon vorgeworfen, er sei Opportunist gewesen. Wie würden Sie das ausdrücken?
Ja, das kann man sagen. Man muss eben, das versuche ich in dem Buch auch natürlich dann in einem eigenen Kapitel zu erläutern. Natürlich war er auch Opportunist. Man muss sich, glaube ich, nur immer vergegenwärtigen, dass in den 50er Jahren zum Beispiel im frühkommunistischen Jugoslawien oder auch in den 40er Jahren Opportunist zu sein etwas ganz anderes bedeutet hat als heute. Das kann man in der Sicherheit eines dann doch recht seichten Zeitalters ziemlich leicht schreiben, diesen Vorwurf. Aber das bedeutete halt damals eben auch ganz, ganz anderes.
Ich finde das spannend, weil so wie ich Sie verstehe, Sie haben unglaublich viele Akten, Briefe, auch Bespitzelungsprotokolle durchgeforstet. Erscheint Andritsch als einer, bei dem man gar nicht weiß wirklich, was war denn seine eigentliche Überzeugung oder ob er überhaupt eine hatte. Umso mehr fragt man sich aber, warum wird er dann Karrierediplomat? Sind Sie dem da irgendwie auf die Spur? Der bleibt so Chamäleon.
Naja, also keine Überzeugung zu haben, ist für eine diplomatische Karriere, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das erlebe ich in meinem Beruf als Journalist eigentlich auch immer wieder. Und dazu kam, dass er eben auch vom Wesen her, dass ein Mensch, der ist gleichsam auf Zehenspitzen durchs Leben gegangen. Er hat seine ganze Energie, auch sein ganzes Geltungsbewusstsein in die Literatur hineinfließen lassen. Und dadurch konnte er als loyaler Weisungsempfänger eben diese unglaubliche Karriere machen, die ihn dann hier mit Hitler und Göring und anderen zusammengebracht hat, was er auch nicht anstrebte, aber das gehörte halt damals zu seinem Job. Er war auch Waffenunterhändler für die jugoslawische Armee, hat also Dinge gemacht, die man normalerweise von einem späteren Literaturnobelpreisträger eher nicht erwarten würde.
Ja, also je nach Sichtweise war er immer an der richtigen oder immer an der falschen Stelle und er kannte immer die richtigen Leute, die dann später die falschen waren, aber dann kannte er schon wieder die neuen richtigen.
Richtig, das kann man.
Das ist eine unglaubliche Begabung.
Den Satz werde ich, glaube ich, in die Neuauflage mit aufnehmen.
Jetzt haben wir fast schon die ganze Zeit, die wir überhaupt haben, über die Vorgeschichte geredet, bevor er überhaupt seine Werke, mit denen er zum Weltliteraten geworden ist, binnen kürzester Zeit geschrieben hat. 1941, dann verlässt er den diplomatischen Dienst, geht ins besetzte Belgrad, da ist Belgrad wieder, und schließt sich während, ich spitze jetzt böse zu, schließt sich während draußen vor seinem Fenster am Bahnhof die Juden abtransportiert werden, in sein Zimmer ein und schreibt binnen weniger Jahre drei Weltklasse-Romane.
Das ist eigentlich gar nicht so zugespitzt. Das ist mehr oder weniger, das Kapitel heißt auch nach einem etwas verfremdeten Walter Benjamin-Zitat, was die Jugoslawen taten, als ihr Klassiker schrieb. Um ihn herum ist wirklich also ein Höllentanz. Es wird gemordet. Also die Deutschen morden, die Kroaten, Serben, Bosniaken ermorden sich untereinander. Es sind Blutlandschaften, wie es Timothy Snyder beschrieben hätte. Er schließt sich ein in sein Zimmer, verlässt dieses Zimmer mehr oder weniger drei Jahre nicht. Und kommt dann im Oktober 1944, als die Deutschen abziehen, mit drei fertigen Romanen wieder hinaus, die möglicherweise nie geschrieben worden wären, wenn es dieses Ereignis nicht gegeben hätte.
Sie haben ganz zu Beginn schon gesagt, wie sehr Sie gleich begeistert waren von dieser Literatur. Ich habe es auch am Anfang schon gesagt, 1961 den Nobelpreis, die Begründung für die epische Kraft, mit der er Motive und Schicksale aus der Geschichte seines Landes gestaltet.
Die gefällt mir gar nicht so, die Begründung.
Die gefällt Ihnen gar nicht so. Ich will Sie auch gerade fragen, nachdem Sie das jetzt alles recherchiert haben und dieses doch höchst ambivalente Vorleben kennen, der Nobelpreis rückblickend, geht in Ordnung?
Ja, sicherlich. Wie wir im letzten Jahr gesehen haben, bekommen den Jahr noch ganz andere.
Da geht es dann auch wieder um Belgrad.
Genau. Herrn Handke. Nein, also was mir an dieser Begründung nicht so gefällt, ich habe sie zwar zitiert, muss man ja in der Biografie machen, das wirkt so ein bisschen wie, das ist der altmodische Geschichtenonkel, der erzählt so ein paar Schmankerl vom Balkan. Und das ist eben gerade das, dieses Missverständnis gibt es oft. Das wird vielleicht auch durch die Titel und durch die etwas dickleibigen Bücher ausgelöst. Aber Andritsch ist für mich eben ein sehr moderner Autor, der allerdings immer, das gehört wieder zu seiner Vorsicht, all das, was er über uns erzählen wollte, eben in einen Sicherheitsabstand der Vergangenheit gelegt hat, um überhaupt nicht auch politisch anzustoßen. Er hat eine Geschichte erzählt aus einem Gefängnis in Istanbul. Wenn er das in der Jetztzeit erzählt hätte, wäre er in diesem Gefängnis im Titus Jugoslawien selbst gelandet. Das sind meiner Ansicht nach alles sehr moderne Geschichten, die aber in historischen Kostümen daherkommen.
Das ist dann vielleicht die bessere Begründung für den Nobelpreis. Aus dem Munde von Michael Martens. Er hat das Buch geschrieben, Im Brand der Welten, Ivo Andritsch, ein europäisches Leben. Und damit ist er nominiert für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Dankeschön, vielen Dank.
Ihnen auch.
Das waren Sie also, die Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. Die ganzen fünf Namen, die finden Sie natürlich auch nochmal zum Nachlesen auf unserer Homepage. Und da können Sie das alles auch nochmal sich angucken mit den Buchcovern und allem. deutschlandfunkkultur.de.
Und wir müssen noch warten bis nächsten Donnerstag. Dann wissen wir, wer die Auszeichnung erhält. Die Buchmesse fällt zwar aus, aber nicht die Verleihung des Buchpreises. Die ist zu uns ins Funkhaus von Deutschlandfunk Kultur verlegt worden. Da senden wir das am kommenden Donnerstag ab 9 Uhr am 12. März. Und wir drücken die Daumen und weiß gar nicht wem.
Allen.